Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist eine Frau mit dem zugleich durchlässigen und kräftigen Körper einer Tänzerin. Das fällt sofort auf, wenn sie nur den Raum betritt, auch als ich sie eben zum ersten Mal sah. Angela Alves ist Tänzerin, auch Tanzwissenschaftlerin, und sie musste ihren Beruf durch die Krankheit Multiple Sklerose sehr verändern. Herzlich willkommen, Frau Alves. Ich grüße Sie.
Hallo, Frau Timm.
Frau Alves, Tänzerin, haben Sie ein Ritual oder irgendetwas, wie Sie Ihren Körper jeden Morgen wecken, damit es ein schöner Tag wird?
Ich glaube, das allererste, was ich versuche, ist erstmal so ein bisschen zu gucken, was brauche ich heute? Das ist ja nicht jeden Tag gleich. Und wenn ich Zeit habe, was ich gerne habe morgens, weil ich ein bisschen länger brauche, um so in den Tritt zu kommen, dann habe ich so ein paar Praktiken, die ich dann variiere. Es sind meistens so ein paar kleine Dehnübungen oder Meditationen. Und manchmal brauche ich auch gar nichts. Dann brauche ich nur eine Dusche und ganz häufig bekomme ich nichts.
Und dann sind Sie auf Betriebstemperatur und wir beide sind es jetzt auch. Von der Lust des Tanzens und davon, was sie verändern musste, als der Körper ihr durch Multiple Sklerose einen Strich durch viele Träume machte, erzählt uns Angela Alves hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Angela Alves hat modernen Tanz und Tanzwissenschaft studiert, gehörte zu einer Theaterkompanie und arbeitet heute im weitesten Sinne im Bereich Performance. Frau Alves, wer sein Leben dem Tanz verschreibt, der fängt ja als Kind an, wird sehr früh ausgebildet. Diese Freude an Bewegung, aber eben auch an künstlerischer Bewegung, war die immer in Ihnen drin?
Ich denke schon. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, in dieser Ballettschule zu sein, in die ich hineingebracht wurde. Also es war nicht meine eigene Entscheidung, dorthin zu gehen, aber scheinbar hat mir das viel Spaß gemacht und scheinbar war es nicht so doof, dass ich irgendwann aufgehört habe.
Sie streckt und reckt sich sofort, wenn sie das erzählt. Also eine Freude, wirklich mit Bewegung was zu gestalten. Ich meine, man kann ja auch Leichtathletik machen oder Fußball spielen oder Handball spielen. Oder
so. Ach, Fußball hätte ich sehr, sehr gerne gespielt, ehrlich gesagt. Ich durfte das damals nicht machen, obwohl wir eine fußballverbundene Familie waren. Wir waren häufig auf dem Platz. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist Fußball obligatorisch. Da
ist nicht die Frage. Schalke oder Rot-Weiß Essen? Was war Ihr Verein?
Wunderbar. Frau Timm, Schalke, natürlich Schalke. Anderen muss man auch nicht kennen eigentlich.
Was brachten Sie für die Tanzausbildung, wenn es dann doch nicht der Fußball wurde, was brachten Sie mit?
Wahrscheinlich einfach tatsächlich diese Freude an der Bewegung und das große Glück, in der Ballettschule für mich irgendwie einen Raum gefunden zu haben, in dem ich sehr, sehr gerne war. Also ich habe sehr gerne diese Klaviermusik gehört, es hat sehr gut gerochen. Ich hatte einen ganz, ganz lieben Ballettlehrer, da waren nette Kinder und ich habe mich da einfach wohlgefühlt. Es gab keinen Grund, da wegzugehen.
Das braucht ja auch gerade Ballett viel Hingabe, viel Disziplin, viel Ausdauer. Sie haben sich dem zeitgenössischen Tanz verschrieben, also nicht Spitze und diesen Röckchen. Warum?
Also ich habe ja erst tatsächlich mit einer klassisch-akademischen Ausbildung angefangen, nach der Ballettschule, nach der Schulausbildung. Ich habe so eine Ausbildung gemacht als Balletttänzerin. Und dann, warum bin ich gewechselt? Ich glaube, weil ich die anderen Techniken dort erst kennengelernt habe und ich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel gerne improvisiere. Das war unter meinen Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt so. Also man hat nicht gerne improvisiert. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das toll. Ich bin außerdem eine relativ große Frau. Also meine körperlichen Voraussetzungen waren nicht so hundertprozentig optimal für
den klassischen Tanz.
Für den klassischen Tanz, genau.
Aber der Körper ist ja auch Ihr Instrument, also wie bei einem Musiker das Instrument, also vielleicht auch die Verlängerung Ihrer Seele, da wo der Ausdruckswillen durch will. Frau Alves, denken Sie eigentlich auch in Bewegung?
Ja, ich habe da sehr lange darüber nachgedacht. Das ist tatsächlich ein Thema, das ich wahnsinnig spannend finde. Die Frage, woran denke ich, wenn ich tanze, oder woran denkt ein tanzender Mensch, wenn er tanzt? So, und ich glaube, dass das andere Dynamiken sind, beziehungsweise ich frage Sie mal, woran denken Sie, wenn Sie sprechen?
Ich denke viel an Klang und ja. Ich merke mir viel über Klang. Aber ja. Ich dachte, Sie verstehen vielleicht auch ein Stück der Welt besser, wenn Sie einen Gedanken umsetzen in Bewegung.
Ich denke tatsächlich viel in Bewegung. Und das bedeutet, dass ich so, das ist so eine bestimmte Art von Weltwahrnehmung, die aber bestimmt ganz viel damit zu tun hat, dass ich mich selbst viel tanzend erfahren habe und die Welt eben tanzend erfahren habe. Und ich glaube, das geht uns allen so, ne? Wenn wir eine Sache ganz häufig machen, dann prägt die uns ja auch in unserem ganzen Dasein. Also in der Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir gehen, wie wir stehen, wie wir denken.
Und wie Sie sich jetzt am Mikrofon bewegen. Frau Alves, das Nadelöhr, wenn man als Tänzerin mit der Ausbildung fertig wird, das ist sehr, sehr eng. Unheimlich viele Bewerber aus der ganzen Welt. Bei Ihnen hat es geklappt mit einem Engagement am Theater in Hagen. Hat sich das damals angefühlt wie ein Einser im Lotto?
Oje, das war mein allererster Job. Wie hat sich das angefühlt? Ja, das hat sich sehr besonders angefühlt. Hagen ist ja auch meine Heimatstadt. Ich bin in Hagen geboren und aufgewachsen. Ich bin zu dieser Audition damals gegangen, zu diesem Vortanzen, aus dem Grund, weil ich gedacht habe, ach super, das nimmst du jetzt auch noch mit. Man macht dann, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, ganz viele Vortanzen und man fährt überall hin. Ich hatte mir da keine Hoffnung gemacht und vielleicht war das auch das Geheimnis. Und die suchten nur eine Tänzerin damals, das war eine Schwangerschaftsstellvertretung. Genau. Es war auch nicht so ein wahnsinnig langer Aufenthalt, muss ich sagen. Und ich war da auch nicht so ganz richtig am Platz. Also ich war innerhalb dieser doch sehr klassisch geprägten Kompanie schon auffallend modern geprägt. Aber es war eine schöne und lustige Zeit und ich möchte es nicht missen. Und es war sehr schön, nochmal in Hagen zu sein.
Und viele erreichen nach dieser harten Ausbildung die Bühne dann trotzdem nicht. Wie war denn das für die Familie, die offensichtlich fußballbegeisterte Familie, ein Künstlerkind zu haben? Wie war das für Eltern, Großeltern? Wir haben jetzt ein Künstlerkind in der Familie.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß das gar nicht so genau. Also wahrscheinlich müssten Sie das meiner Familie fragen.
Ach, die hat doch bestimmt mal zugeguckt, wenn Sie da oben standen.
Ja, ich weiß nicht, ob meine Familie das so sehr wahrgenommen hat, dass es was Künstlerisches ist. Also es war sehr durchmischt. Ich denke an meinen Großvater, der, als ich in Hagen gearbeitet habe, zum ersten Mal in seinem Leben als Hagener im Hagener Theater war, um mich zu sehen. Und da war ich sehr, sehr stolz. Und das war so eine kleine Befriedigung. Aber ansonsten war das irgendwie fremd, ja. Also das war überhaupt studieren. Abitur ist schon schwierig gewesen. Also das ist, kommt letztlich fast einem sozialen Abstieg gleich. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und da werden Frauen Friseurin, Arzthelferin, Blumenverkäuferin. Und das sind die angesehenen Berufe. Also alles, was mit Studieren zu tun hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Oder? Und Kunst ist ja noch weiter weg, ist noch eine ganz andere Welt. Mein Opa hat mal zu mir gesagt, das ist ja ein Zigeunerleben, was du da hast.
Ach, dann hat das Kind studiert und dann geht es auch noch tanzen und hüpft darum. Angela Alves ist unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Tänzerinnen brauchen immer einen zweiten Beruf in ihrem Leben, aber Angela Alves musste sich sehr früh verändern, andere Blickwinkel suchen im Tanz. Und auch auf sich selbst. Sie bekam MS, Multiple Sklerose, mit gerade 30 Jahren. Und auch davon erzählt sie uns gleich hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Ich habe mich intuitiv gleich aufgerichtet, als ich Angela Alves zum ersten Mal sah, wissend, dass das bei mir nie so gut aussehen würde wie bei ihr. Sie ist Tänzerin und das sieht man einfach sofort, wenn sie einen Raum betritt. Trotzdem hat eine tückische Krankheit viel in ihrem Leben, ich sag mal, umgeschmissen. Man sieht ihr sie nicht an. Multiple Sklerose. Frau Alves wurde bei Ihnen diagnostiziert mit 30 Jahren. Seit 13 Jahren leben Sie mit dieser Krankheit. Wie hat sie sich anfangs geäußert?
Also 13 Jahre, ja stimmt, das habe ich so gar nicht parat gehabt. Das hört sich ganz schön lang an. Wie hat sich das geäußert? Ich bin morgens aufgewacht und konnte nicht sehen. Das war so eine der auffälligsten Äußerungen, würde ich sagen. Und dann hatte ich starke Gleichgewichtsstörungen. Diese Kombination, das war mein erster Schub. Und das sind auch so klassische Anfangssymptome.
Das ist ein Schock für jeden. Für eine Tänzerin ohne Gleichgewicht muss dieser Schock absolut radikal sein.
Ja, also das ist tatsächlich so. Ich glaube, dieser Gleichgewichtsverlust, der war tatsächlich noch, der hat mich noch tiefer berührt oder noch tiefer getroffen. Das mit den Augen, das war mir irgendwie klar, dass das nicht so bleiben kann. Das mit dem Gleichgewicht, das war mir auch klar, dass es wieder weggeht. Also ich hatte ja von Anfang an irgendwie so ein ganz gutes Gespür dafür, dass das auch wieder heilen wird. Aber tatsächlich, also Sie haben vorhin gesagt, diese Körperdisziplinierung, ne, das ist ja auch eine Form von Identität, die man sich einverleibt. Also Haltung und Balance und also Gleichgewicht, das sind ja Dinge, wenn Sie das erfahren, wird das zu einem Teil von Ihnen. Also diese Erfahrung, wie komme ich in Balance? Wie halte ich mich? Wie gehe ich durch den Raum? Wenn Sie da plötzlich die Kontrolle verlieren und Ihre eigene Identität sehr stark durch Bewegung erschaffen, ja, also auch generieren, ne, dann ist es sehr beängstigend, wenn plötzlich dieses Instrument fehlt, der Körper. Ne? Da ist ein Kontrollverlust und der hat mir schon Angst gemacht, beziehungsweise ich habe auch gedacht, da geht einfach meine Identität verloren und ich brauche also, werde irgendwas anderes brauchen, womit ich mich, wie sagt man so schön, in meiner Selbstwirksamkeit fühlen kann.
Nun ist der Verlauf dieser Krankheit sehr unberechenbar. Mhm. Manchmal merkt man sie, manchmal merkt man sie nicht. Sie verläuft auch bei jedem Menschen sehr, sehr anders.
Ja.
Wie ist sie bei Ihnen in großen Zügen bislang verlaufen? Ich merke sie Ihnen jetzt im Moment überhaupt nicht an.
Ja, der Verlauf der Erkrankung ist tatsächlich unglaublich unterschiedlich. Und bei mir ist es so, ich hatte sehr wenige Schübe bisher in diesen 13 Jahren und einige heftigere dabei. Und von diesen Schüben, also die Symptomatik dieser Schübe oder die Auswirkungen dieser Schübe haben sich, so heftig sie waren, immer wieder zurückgebildet. Das heißt, ich kenne sowohl die fast komplette, vollkommene Stille, also das Stillgestelltwerden, als auch die Heilung.
Stillgestelltwerden heißt völlig bewegungslos sein oder so gut wie bewegungslos sein?
Ja, ich hatte das tatsächlich bei meinem letzten Schub, der ist noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres über den Jahreswechsel. Da war ich tatsächlich ein paar Wochen komplett stillgestellt. Also ich konnte meinen Kopf so ein bisschen heben. Das tat aber nicht gut, wenn ich das gemacht habe. Also habe ich das sein gelassen und ja.
Frau Alves, ich erdreiste mich jetzt nicht zu sagen, das kann ich nachfühlen, denn das kann ich nicht.
Mhm.
Aber ich stelle mir eine so langwierige Krankheit, die sie ja nie verlassen wird, die in Schüben kommt, die unberechenbar ist, vor allen Dingen seelisch, nervlich ungeheuer anstrengend vor für eine Tänzerin, die dann ja ihre Existenzgrundlage, den Körper, nicht mehr wirklich kontrollieren kann, umso mehr. Es ist ebenso eine Erkrankung der Nerven, der Nervosität, wie des Körpers an sich.
Also was macht man, wenn man plötzlich bemerkt, dass man nicht mehr, dass man einer unberechenbaren Dimension ausgesetzt wurde? Man beschäftigt sich mit dem Unberechenbaren und plötzlich wird es alles nicht mehr so schlimm. Es liegt sehr viel Kostbarkeit in der Idee des Unberechenbaren, der Unvorhersehbarkeit. Ich glaube, dass das nicht nur mir gut getan hat, mich damit zu beschäftigen und darin eben auch Schönes zu finden. Und das hat fast eine Lust ausgelöst in mir, mich damit zu beschäftigen, das gut zu finden, das hat auch ein Stück weit mit Selbstfürsorge zu tun, sich jeden Tag neu zu befragen, wie es mir geht und nicht davon auszugehen, ich weiß ja, wie es mir geht.
Konnte das Körperbewusstsein, was Sie als Tänzerin ja, in sich drin haben, konnten Sie das umlenken, um sich zu helfen, sich neu zu organisieren?
Ja, also das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe dieses bin in die Theorie gegangen. Also ich habe versucht, den Körper erstmal liegen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, und mich mit dem zu beschäftigen, was ich noch nicht konnte bis dahin, schreiben und sprechen. Das habe ich am Institut Theaterwissenschaft im Studiengang Tanzwissenschaft der FU Berlin gelernt. So, das konnte ich bis dahin noch nicht. Und das war eine wunderbare Sache. Also das hat mir einfach das Gefühl gegeben, dass es noch einen anderen Bereich gibt jetzt, mit dem ich in die Welt gehen kann. So, Punkt.
Aber das ist auch eine Entwicklung über viele Jahre, eine Entwicklung innerer Stärke. Denn ich meine, mit 30 diese Diagnose kriegen, mit zwei kleinen Kindern und eine Diagnose, die einem doch wahrscheinlich erstmal den Boden ziemlich wegzieht.
Ich weiß gar nicht, ich habe das nicht so wahnsinnig dramatisch erlebt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass es alles gut wird. Ich habe nicht, ich habe diesen Schrecken nicht so gespürt, wie den vielleicht mein Umfeld gespürt hat oder wie andere. Ich habe mich nicht ausgeliefert gefühlt, weil ich, glaube ich, eine Kompetenz hatte zu der Zeit, die viele andere Leute vielleicht nicht haben, nämlich dieses Körpervertrauen. Und das, ich finde das schön, sie machen immer meine Bewegungen mit. Wir tanzen zusammen. Ulrike, Tim und ich, wir tanzen zusammen.
Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mit 30 erhielt die Tänzerin die Diagnose Multiple Sklerose, gab aber nicht auf. Das sagt sich in 4 Worten. Ja, sie haben es tatsächlich geschafft, sich den Tanz anders anzuverwandeln in ihre neue Situation. Ich habe auch gelesen, sie mögen es gar nicht, wenn man sagt, sie sind Tänzerin trotz Multiple Sklerose, sondern sie sind es mit dieser Krankheit. Diese ganz andere Sichtweise hat sich dann auch künstlerisch wieder Bahn gebrochen? Wie?
Sie haben das eigentlich schon selbst beantwortet, indem Sie vorhin gesagt haben, bekam Multiple Sklerose und gab nicht auf. Ich habe ganz lange gebraucht, um zu bemerken, dass das der falsche Weg ist und habe aufgegeben. Und dann wurde alles gut.
Das also, brauche ich länger.
Mein Weg war aufgeben, loslassen, mit dem gehen, was da ist, nämlich mit der Erfahrung, dass meine Kompetenz einen Wert hat und einen Raum hat, obwohl ich nicht mithalten kann. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Hingabe und Kapitulation. Also das heißt nicht, ich gebe mich auf, sondern ich gebe auf, mich in den vorgegebenen Strukturen anpassen zu wollen, sondern gehe mit dem, was ich anzubieten habe, da rein und sage, das ist mein Angebot und das ist ein super Angebot. Und jetzt gucken wir mal, wie wir zusammen zurechtkommen. Jetzt gucken wir mal, wie wir Gleichheit realisieren können mit der Idee.
Das hat sich Bahn gebrochen in einem Stück, ihr letztes Stück, das Sie gemacht haben, No Limits, Art Performance, sollte in den Sophiensälen in Berlin stattfinden, wichtiger Ort für modernes Tanztheater, ging dann wie so vieles andere ins Netz. Erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Arbeit No Limits. Was meint die? Was ist denn der Grundgedanke davon?
Also als wir angefangen haben, uns wir, das ist meine Dramaturgin Alexandra Hennig und ich, uns mit der Idee auseinanderzusetzen, ging es sehr um die Frage nach Inklusion. Was bedeutet Inklusion? Was ist das eigentlich? Wie geht das? Wie weit sind wir da? Und wie können wir das erreichen? Wie machen wir das gerade? Das scheint ja nicht zu funktionieren. Und was bedeutet Inklusion und wie können wir sie erreichen? Und dann kommt man ganz schnell darauf, dass was wir gerade machen, ist vielleicht gar nicht inklusiv. Also Inklusion bedeutet ja viel, viel mehr als eine Gruppe von Menschen, die bisher ausgeschlossen wurden, nun reinzulassen und auch mitmachen zu lassen. Bei dem, was die anderen eh schon machen. Das wäre eher sowas wie Integration. Ne? Also es geht nicht darum, Menschen einzuschließen, die vorher ausgeschlossen waren, sondern Inklusion bedeutet vielleicht eher sowas, es muss gar niemand mehr eingeschlossen werden, weil niemand mehr ausgeschlossen wird. Und das ist ein großer Unterschied. Und darum geht es in No Limit.
Sie wagen ja auch in diesem Stück einen Perspektivwechsel in No Limits. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Menschen, die man jenseits der Inklusion, so die Fälle, die Behinderten sieht oder sehen will, das sind da plötzlich die Nichtbehinderten, die den anderen erzählen, Moment, da sind die Nichtbehinderten die Fälle. Die haben dann so merkwürdige Symptome wie KNSR, kann nicht still rumsitzen, oder KGGG-Syndrom, mochte ich auch sehr, kennt keine Grenzen. Dieser Perspektivwechsel soll das mit ausdrücken, was Sie meinen? Sie sind da, glaube ich, diejenige, die sich zurechtfinden muss, aber die ohne Behinderung spielt.
Ja, genau. Also No Limit ist eine Show und behauptet eine fiktive Welt, in der die Menschen mit Behinderungen jetzt die Mehrheit bilden. Und ich als nicht behinderte Tänzerin werde eingeladen in diese Show und werde interviewt. Ganz so, wie wir das jetzt ungefähr tun.
Und Sie wechseln die Rolle ganz bewusst.
Genau. Also was mich interessiert ist, was haben wir überhaupt für ein Bild von Behinderung? Also ne, Sie haben ja gesagt, man sieht mir das nicht an.
Ne? Überhaupt
nicht. Trotzdem identifiziere ich mich ganz klar als Mensch mit Behinderung.
Weil Sie solche Etappen auch erlebt haben mit der Multiplen Sklerose, die Sie wirklich außer Gefecht setzt in einem Maße, was ich mir kaum vorstellen kann.
Na, also diese Etappen, von denen Sie sprechen, dann ja, das ist dann auch äußerlich sozusagen sichtbar. Das ist eine sichtbare Behinderung, aber jetzt habe ich auch eine Behinderung. Das ist eine unsichtbare Behinderung. Und meine Behinderung besteht darin, dass ich sehr gut für mich sorgen muss. Und das ist eine Behinderung, wenn man sich in den vorgegebenen Strukturen einer Norm bewegt, die wiederum ihr Daseinskonzept sozusagen auf der Idee von unendlichem Wachstum aufbaut. Es ist ja so, ich muss für mich selbst sorgen. Ich habe keine andere Wahl. Wenn ich nicht genügend schlafe und esse, dann habe ich ein Problem. Dann werde ich krank. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich genügend schlafe und genügend esse und mich genügend ausruhe. Also Ausruhen ist ein großes Thema. Also ich habe, wie alle anderen Menschen auch, menschliche Ressourcen, ja, und die sind begrenzt. Und ich glaube, was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass das nicht nur mich betrifft oder Menschen mit einer Autoimmunerkrankung oder Behinderte. Das betrifft uns alle. Und ich glaube, dass das eine Kompetenz ist, die ich mitbringen kann, nämlich zu sagen, ich komme nicht, um mit euch mitzuhalten, sondern ich komme, um euch zu zeigen, dass ich nicht mithalten kann und das auch nicht möchte und trotzdem meine Kompetenzen umsetze und mir den Raum nehme und ihr was lernen könnt von mir.
Und all das steckt in diesem Stück No Limits. Angela Alves hat uns erzählt von ihrer Lust an der Bewegung, von ihrer Tanzausbildung, aber auch von ihrer Krankheit, mit der sie das alles umformen musste, ihre Kunst. Auf ihrer Homepage habe ich einen Satz entdeckt des Schriftstellers Thomas Bernhard. Die Wissenschaft des Gehens und die Wissenschaft des Denkens ist letztlich ein und dieselbe. Warum ist dieser Satz so wichtig für Sie?
Der erzählt viel über die Idee von Embodiment. Embodiment ist letztlich nichts weiter als das Ineinanderfallen von Bewegen, Denken und Fühlen. Also es gibt keine Grenzen zwischen diesen dreien. Das eine ist das andere und das andere ist das eine. Und das ist eine wichtige Erfahrung, die einfach nur bedeutet, wenn ich etwas mit meinem Körper tue, dann beeinflusst das mein Denken und es beeinflusst mein Fühlen. Wenn ich etwas denke, dann beeinflusst es meinen Körper und mein Fühlen. Wenn ich etwas fühle, dann und so weiter. Und das gibt einfach, das eröffnet ganz viele Chancen zu verstehen, dass ich nicht nur einen Körper habe, sondern dass ich mein Körper bin. Ich glaube, auf die Formel kann man es runterbrechen.
Sie wollen das auch weitergeben? Solche Erfahrungen. Sie haben einen Verein mitbegründet, Turn, der sich der Bewegung für MS-Kranke widmet. Was passiert da genau?
Wir bieten Tanzkurse an und das sind tatsächlich alles Angebote, die auf dieser Embodiment-Idee gründen. Und ich glaube, das ist für Menschen mit einer Autoimmunerkrankung, die eben als unheilbar gilt und eben deren Ursache noch nicht erforscht ist, ein ganz schönes Hilfsinstrument zu erkennen oder zu erfahren. Also der Körper ist das wichtigste Erfahrungsinstrument und die Bewegung ist eben der ein Ausdruck des Körpers. Und wenn ich also für mich erfahre, dass ich über Bewegung etwas tun kann für mich, dann hilft mir das, mich nicht so ausgeliefert zu fühlen,
Und das hilft auch anderen Menschen im Umgang mit dieser Krankheit, Multiple Sklerose, Bewegung ein Mittel, um sich selbst zu helfen, sich aufzubauen?
Ja, ich glaube, dass diese Erfahrung einfach, das kann man, glaube ich, grundsätzlich so sagen, es ist immer eine gute Erfahrung, wenn man weiß, dass man selbst was für sich tun kann.
Mhm. Sind Sie heute auch ein bisschen Aktivistin mit Message in diesem Bereich?
Ja, ich fühle mich schon so als Aktivistin, ja. Also Inklusion oder barrierefreie Zugänglichkeit, das ist ja gerade ein großes Thema. Und es gibt jetzt neue Räume für Menschen mit Behinderung oder KünstlerInnen mit Behinderung im Tanzbetrieb. Und ich glaube, wenn Leute wie ich diese Räume besetzen, dann ist es ganz wichtig, genau hinzuschauen, in welchem Setting wir uns bewegen.
Diese Krankheit hat Sie auch gezwungen, Ihre Möglichkeiten neu zu sehen, neu einzuschätzen, denn jeden Abend auf der Bühne stehen, das war kräftemäßig weg. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass Sie mit so einem Thema wie Müdigkeit, Überanstrengung, Überforderung auch selbst täglich umgehen müssen?
Ach, das hat mir ganz viel gezeigt und erzählt über den Betrieb, in dem ich mich bewege. Ich habe ja nicht jeden Tag getanzt. Man stellt sich das Leben einer Tänzerin vielleicht so vor, dass das so ist. Das stimmt in meinem Fall nicht. Also ich habe in der wenigsten Zeit tatsächlich arbeiten können. Ne? Das ist eben, man hat nochmal ein Projekt und dann hat man monatelang nichts zu tun. Das ist ein sehr schwieriges Geschäft. Und man muss ganz viele andere Dinge tun, um Geld zu verdienen. Ich war sehr viel damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Das heißt, mein Problem war nicht das Tanzen. Nicht das Tanzen hat mich überfordert, sondern dass man von diesem Beruf nicht leben kann. Oder dass ich es zumindest nicht konnte. Ich weiß, einige können das, aber ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, dass das durchschnittliche Einkommen eines professionellen Tänzers in Berlin liegt bei 900 Euro brutto im Monat.
Tänzer sind, glaube ich, die schlecht verdienendsten Künstler, die es gibt.
Ja.
Ja, ziemlich. Und dann mussten Sie also praktisch Ihren Weg immer freirobben, auch ganz finanziell, ganz schlicht.
Genau. Und dass ich Mutter war. Also als ich Mutter wurde, war eben auch klar, das wird sehr, sehr schwierig werden, mich zu halten in diesem Beruf. Und das lag nicht an der MS, sondern tatsächlich auch an der Tatsache, dass ich, also ich glaube, Mutterschaft ist auch tatsächlich eine Form von Behinderung in diesem Betrieb.
In diesem Beruf?
Ja.
Mit Bewegung, Tanzen. Erschöpfung, Müdigkeit machen Sie zum Thema ja. In einem neuen Stück. Rest ja. Heißt es. Hauptrolle spielt wohl eine Matratze.
Richtig, ja.
Meine Matratze. Ein paar Wörtchen dazu.
Gerne. Ja, ich habe mir überlegt, dass es ganz schön wäre, in meine künstlerische Praxis mich mit Dingen zu beschäftigen, die mir gut tun. Zum Beispiel ausruhen. Und ich treffe mich mit Menschen, von denen ich glaube, dass sie mir viel erzählen können über ihre Beziehung zum Ausruhen. Und die lade ich ein in mein Bett. Und dann sprechen wir, so wie wir jetzt, aber stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt in meinem Bett. Dann wäre das natürlich das hat direkt eine ganz andere Qualität. Also es ist eine andere Intimität und es ist eine andere Offenheit. Und diese Gespräche zeichne ich auf und daraus mache ich eine Soundinstallation. Und zwar werden die in meine Matratze hinein operiert. Und mein Bett steht dann irgendwo und wer möchte, kann sich da reinlegen und der Matratze lauschen und dort die Stimmen hören von denjenigen, die sonst nicht gehört werden, weil sie nämlich im Bett liegen und sich ausruhen.
Angela Alves ist zu Gast. Ihr inklusives Tanztheaterstück No Limits musste von den Sophienseelen ins Internet verlegt werden wegen Corona. Was bedeutet eigentlich Corona, diese Krankheit, für Menschen, die Tanz, Körper, auch Berührung zur Lebensgrundlage haben?
Für mich war Corona jetzt nicht so dramatisch. Das spiegelt ja meinen Lebensalltag. Also ich gehe ja sowieso nicht so oft raus. Und die Tatsache, dass wir eine Tanzproduktion ins Internet verlegt haben, das war übrigens unsere Entscheidung, also die Entscheidung der Produktion und nicht der Sophienseele. Das sind wirklich interessante Herausforderungen. Ja klar, was macht der Körper im virtuellen Raum? Was hat das noch für eine Bedeutung? Es ist unglaublich, was wir da, darüber könnte ich jetzt stundenlang erzählen und so richtig ein Fazit habe ich noch nicht bekommen.
Aber naja, aber Tanz ist ja was mit dem Körper, wo man sich berührt, wo man sich nahe ist und das darf man bei Corona nicht.
Es geht ganz viel um Kommunikation, glaube ich. Also wir saßen ja jeder in unseren Wohnzimmern und haben das, wie vielleicht ganz viele, uns über Videokonferenzen unterhalten. Und es ist eine Barriere, den Körper nicht mit im Boot zu haben. Mhm. Aber der Umgang mit Barrieren ist ja eben auch eine wunderbare Angelegenheit. Und es ist, inklusive Projekte dauern immer länger. Und von daher passte das ganz gut zu dem, was wir tun wollen.
Angela Alves, dann wünsche ich Ihnen, dass Ihr neues Stück mit der Matratze irgendwann Wirklichkeit wird, vielleicht sogar auf der Bühne. Ich wünsche ihm aber vor allem, dass Sie Ihre relative Gesundheit derzeit noch lange erhalten können und dass Sie es schaffen, der multiplen Sklerose mit dieser Unerschrockenheit und mit dieser Kreativität zu begegnen, die Sie uns heute gezeigt haben. Von Herzen alles Gute.
Vielen Dank Ihnen auch, Frau Timm.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.